Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Das Konklave wird am 7. Mai beginnen. Außerdem zwei Frauen aus dem Wirtschaftsrat sagen uns, worauf der nächste Papst bei den Vatikanfinanzen achten muss. Und das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine, Großerzbischof Schewtschuk, erhofft sich vom Treffen zwischen Trump und Zelensky am Rand der Beerdigungsfeiern für Papst Franziskus einen weiteren Ruck für Friedensverhandlungen. Das und mehr bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen, heißt sie Christine Seuss. Ein lange erwarteter Termin steht fest. Ab Mittwoch nächster Woche wird ein neuer Papst gewählt. Die Diskussionen über den Kandidaten haben längst begonnen. Im sogenannten Vorkonklave. Dazu habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Mario Galgano gesprochen und ihn gefragt, was wir zum eigentlichen Konklave nun wissen.
Ja, das Konklave zur Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai. Das teilte der Vatikan an diesem Montag mit. Wahlberechtigt sind alle Kardinäle, die zum Todeszeitpunkt von Papst Franziskus das 80. Lebensjahr nicht vollendet hatten. Von den derzeit 252 Kardinälen trifft das auf 135 Männer zu. Wie viele von ihnen dann tatsächlich am Konklave teilnehmen werden, ist bislang noch offen.
Aber Mario, was machen denn die Kardinäle bis zum 7. Mai überhaupt? Das ist ja noch eine Weile hin.
Also, sie drehen nicht Däumchen. Die Diskussionen über den Papst haben längst begonnen, im sogenannten Vorkonklave. Und als Vorkonklave wird die Zeit zwischen der Bekanntgabe des Papsttodes und dem Beginn des Konklaves, der eigentlichen Papstwahl, bezeichnet. In dieser Zeit gibt es offizielle Beratungen, die jeden Tag eben an einer sogenannten Generalkongregation stattfinden, sowie inoffizielle Gespräche. Und zu den Generalkongregationen ruft der Sprecher des Kardinalskollegiums, der Kardinaldekan, die Kardinäle aus aller Welt nach Rom. Derzeit ist ja der italienische Kardinal Giovanni Battista Re der Kardinaldekan.
Ja, leiten wird das Konklave ja in Vertretung des mit 91 Jahren bereits über der Altersgrenze von 80 Jahren stehenden Dekans des Kardinalskollegiums, Kardinal Re, letztlich Kardinal Parolin. Er wird als Wähler und auch als Wahlkandidat ins eigentliche Konklave einziehen. Aber das Vorkonklave kennt diese Altersbeschränkung ja nicht. Wer nimmt denn überhaupt daran teil an diesem Vorkonklave?
Ja, an den Generalkongregationen müssen laut Kirchenrecht alle Kardinäle teilnehmen, so sie dazu in der Lage sind. Auch die nicht mehr wahlberechtigten, also über 80-jährigen Kardinäle sollen anreisen. Sie haben dort Rede- und Stimmrecht in den Kongregationen. In der Zeit des leeren Stuhles, also der Sedis Vacans, übernimmt das Kardinalskollegium vorübergehend die Regierung der Weltkirche, trifft jedoch keine grundlegenden kirchenrechtlichen Entscheidungen. Das Kardinalskollegium umfasst derzeit 252 Männer.
Und wie lange dauern diese Generalkongregationen?
Die Versammlungen beginnen, sobald die ersten Kardinäle in Rom sind, schon vor der Beisetzung des Papstes. Täglich stoßen dann weitere Kardinäle dazu und die einzelnen Sitzungen dauern meist einen Vormittag lang und beginnen stets mit einem Gebet, und zwar jeden Tag um 9 Uhr. Nach der letzten Generalkongregation und einer feierlichen Messe im Petersdom mit allen Kardinälen beginnt dann das eigentliche Konklave. Nur die wahlberechtigten Kardinäle begeben sich dann in die Sixtinische Kapelle. Und wahlberechtigt sind dort jene, die am Beginn der Sedisvakanz noch nicht das 80. Lebensjahr vollendet haben. Derzeit also 135 Geistliche.
Was wird denn dort besprochen in diesen Generalkongregationen, zu denen alle Kardinäle eingeladen sind?
Einerseits legen die Kardinäle Termine fest. Sie bestimmen das Datum der Trauerfeier und die Beisetzung für einen gestorbenen Papst und den Beginn des Konklaves. Auch beraten die Teilnehmer die Lage der Kirche. Sie teilen ihre Einschätzungen des bisherigen Pontifikats sowie der anstehenden Herausforderungen für die katholische Kirche. Ferner können sie vortragen, welches Profil ein neuer Papst haben sollte. Und das haben sie eben zum Beispiel an diesem Montag gemacht.
Und wozu dienen diese inoffiziellen Gespräche?
Am Rande der Generalkongregationen sowie bei einigen Treffen an Orten außerhalb des Vatikans tauschen sich die Kardinäle in kleinen Gruppen über mögliche Kandidaten aus. Ebenfalls werden dort mögliche Mehrheitsverhältnisse und Abstimmungsverläufe beraten.
Welche Regeln gibt es denn eigentlich, nachdem so ein Vorkonklave dann auch abläuft?
Also wer neu zur Generalkongregation hinzustößt, muss einen Eid ablegen. Darin bestätigt er, dass er die Regeln der Generalkongregation einhält und über den Inhalt der Beratungen dort Stillschweigen bewahrt. Allerdings sind diese Bestimmungen weniger streng als für das Konklave selbst. Einige Kardinäle geben in dieser Zeit ihre Eindrücke wieder oder berichten, welche Impulse sie dort einfließen lassen. Zudem informiert das Vatikanische Presseamt über dauernd Beschlüsse der täglichen Versammlungen, und zwar jeweils um 13 Uhr täglich.
Vielen Dank, Mario Galgano.
Bitteschön.
Themenwechsel. Concha Osaka und Eva Castillo haben sich als Mitglieder des Vatikanischen Wirtschaftsrates in den vergangenen Jahren intensiv für mehr Transparenz und finanzielle Disziplin im Heiligen Stuhl eingesetzt. Ein Kurs, den auch der künftige Papst fortsetzen dürfte. Mehr von Anne Preckel.
Unsere Kollegen von Radio Kope haben mit Concha Osaka und Eva Castillo gesprochen. Zwei Frauen, die sich bestens mit den Finanzen des Vatikans auskennen. Beide sind Mitglieder des Vatikanischen Wirtschaftsrates, der im Jahr 2014 durch eine Reform von Papst Franziskus ins Leben gerufen worden ist. Ziel war es, durch die Trennung zwischen Staatssekretariat und dem neuen Wirtschaftssekretariat eine klarere und effektivere Kontrolle der vatikanischen Finanzen zu gewährleisten. Ich glaube, das hat am meisten überrascht, denn sie hatten von uns Transparenz bei unseren Konten, Spenden, Einnahmen, Ausgaben und all dem verlangt. Erklärt Eva Castillo. Die Umstellung sei anfangs ungewohnt gewesen, doch nach 5 Jahren hätten sich alle damit eingerichtet, berichtet sie weiter. Die Zusammensetzung des Wirtschaftsrates bestehend aus 8 Kardinälen und 7 Laien, darunter 6 Frauen, ist Ausdruck des Wunsches von Franziskus, auch die Stimmen von Frauen stärker in die Verwaltung des Heiligen Stuhls einzubeziehen. Concha Osaka und Eva Castillo, beide mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilien- bzw. Finanzsektor, reisen regelmäßig nach Rom, um ihre Aufgaben im Vatikan zu erfüllen. Dabei begegnen sie oft den immer wiederkehrenden Mythen über den Reichtum oder die angebliche Zahlungsunfähigkeit des Vatikans. Weil der Vatikan so große Gebäude hat, neigen die Leute dazu zu denken, er sei viel Geld wert und es stecke viel Reichtum dahinter. Ich glaube, das ist nicht der Fall, betont Concha. Eva ergänzt, Franziskus sprach von einem Nulldefizit, von Ordnung, von weniger Konsum und Ausgaben und all diese Dinge prallen zunächst aufeinander. Tatsächlich gibt es im Heiligen Stuhl zahlreiche Dikasterien, die ausschließlich Ausgaben haben, während andere über bedeutende Einnahmen und Vermögenswerte verfügen. Wir müssen das tun, was wir die Helikopterperspektive nennen, uns alles ansehen, um zu wissen, wo die Ressourcen eingesetzt werden müssen, damit alles besser funktioniert.
Soweit die beiden Wirtschaftsexpertinnen zum Haushalt des Vatikans. Die Präfektur des päpstlichen Hauses hat an diesem Montag die Zahlen über die Teilnahme an Audienzen mit Papst Franziskus zwischen 2013 und 2025 bekannt gegeben. Demnach waren in diesem Zeitraum insgesamt etwa 35 Millionen bei einer Audienz mit dem mittlerweile verstorbenen Papst anwesend. Mehr Details dazu von Claudia Kaminski.
Die Präfektur des päpstlichen Hauses hat an diesem Montag die Zahlen über die Teilnahme an Audienzen mit Papst Franziskus zwischen 2013 und 2025 bekannt gegeben. Demnach waren in diesem Zeitraum insgesamt etwa 35 Millionen Menschen bei einer Audienz mit dem verstorbenen Papst dabei. Allein im Jahr 2024 gab es 41 Generalaudienzen, an denen über 500.000 Gläubige teilnahmen. In diesem Jahr besuchten bislang 60.000 Menschen die 8 Generalaudienzen. Audienzen mit einem Papst sind eine vergleichsweise neue Tradition im Vatikan. Der Brauch geht auf Papst Pius XII. Zurück, der im April 1939 die erste Mittwochskatechese einführte, zunächst speziell für frisch verheiratete Paare. Die regelmäßigen Treffen wurden bis zum Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Roms 1943 fortgeführt, dann jedoch unterbrochen. Mit Papst Johannes dem 23. wurden die öffentlichen Audienzen wieder aufgenommen. Zunächst in Castel Gandolfo, der päpstlichen Sommerresidenz. Später fanden sie verstärkt im Vatikan statt und wurden nach und nach zu einem festen Bestandteil des päpstlichen Wirkens. Heute wird die Generalaudienz in italienischer Sprache abgehalten und durch Zusammenfassungen der päpstlichen Katechese in verschiedenen Sprachen ergänzt, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch und Polnisch. Pilgergruppen aus verschiedenen Ländern erhalten zudem persönliche Grüße des Papstes.
Mit einem kurzen Gespräch zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky am Samstag hat ein bewegendes Treffen vor dem Grab des Apostels Petrus stattgefunden. In seiner wöchentlichen Videobotschaft zur 167. Kriegswoche sprach Sviatoslav Schewtschuk, der Großerzbischof von Kiew, über die besondere Bedeutung dieses Moments.
Schewtschuk, Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, bezog sich vor allem auf das Zusammentreffen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor der Beerdigung von Papst Franziskus im Petersdom.
Rim, зокрема, гріб апостола Петра став справді столицею світу.
Rom und das Grab des Apostels Petrus sind zur Hauptstadt der Welt geworden, wo sich mehrere Staatsoberhäupter und Hunderttausende von Menschen versammelt haben.
Прибули сотні тисяч людей,
bemerkte der Großerzbischof. Er selbst hatte die Ehre, die Delegation der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche bei der Beerdigung des verstorbenen Papstes anzuführen. Besonders bewegend sei auch der Empfang der offiziellen Delegation der Ukraine unter der Leitung von Präsident Zelensky gewesen, berichtete Schewtschuk. In seiner Ansprache hob das Oberhaupt der Kirche die tiefere Bedeutung der Beerdigung hervor. Sie sei nicht nur ein Zeugnis für die Bedeutung des Nachfolgers des Apostels Petrus, sondern auch ein lebendiges Zeichen der Universalkirche inmitten der schwierigen Umstände der heutigen Welt. Der Heilige Vater, so Schewtschuk, wird als der Papst in die Geschichte eingehen, der unablässig für die Ukraine gebetet hat und der als Stellvertreter Christi auf Erden, als Nachfolger des Apostels Petrus, alles getan hat, um diesen Krieg zu beenden. Mit bewegten Worten erinnerte Schewtschuk an die Mahnungen von Papst Franziskus, dass jeder Krieg die Welt in einem schlechteren Zustand hinterlasse als zuvor. Abschließend vertraute er Papst Franziskus den Händen Gottes an und betete vor den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus, den Quellen des frühen Christentums, um einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine.
Я закликаю усіх вас молитися за вибір нового папи.
Schewtschuk richtete auch einen eindringlichen Appell an alle Gläubigen und Menschen guten Willens. Sie sollten für die Wahl eines neuen Papstes beten, der das Werk von Papst Franziskus im Zeichen des Friedens fortführen möge. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Und zum Schluss unserer Sendung noch ein Blick in den Irak. Noch immer müssen dort etwa 200.000 Jesidinnen und Jesiden in Flüchtlingscamps leben. Der Islamische Staat hat 2014 einen Genozid an der Volksgruppe begangen. Die Not in den Camps ist groß und die Menschen brauchen Hilfe, auch psychotherapeutische. Deutsche Partner helfen mit. Ein Beitrag von Michael Herrmann.
Auch 10 Jahre nach dem Völkermord des IS brauchen Jesidinnen und Jesiden dringend Unterstützung. Viele Jesidinnen wurden vergewaltigt und verschleppt, Männer wurden gezwungen, zum Islam zu konvertieren oder von der Terrorgruppe zwangsrekrutiert. Das Schicksal von über 2000 Menschen ist bis heute ungeklärt. Der in Deutschland lebende Psychotherapeut und Jeside Sefik Tagay:
Die humanitäre Lage im Nahen Osten, in den Flüchtlingslagern, ist nach wie vor katastrophal. Die Infrastruktur ist zerstört, ohne jede Perspektive. Es ist auch so, dass immer noch hunderte Frauen, jesidische Frauen, Mädchen, in den Händen des IS sind.
Deutsche Partner versuchen, in den Camps vor Ort ein psychotherapeutisches System aufzubauen. Michael Blume ist Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Zuvor war er für die Hilfen für die Jesiden zuständig und hat über 1000 Jesidinnen zu einer Traumatherapie in Deutschland verholfen.
Man kann mit verhältnismäßig geringen Mitteln viel erreichen. Und deswegen unterstützen wir ja auch ein Traumazentrum in Dohuk, wo auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als sogenannte Ersthelfer ausgebildet werden. Also hier haben wir tatsächlich einen Fall, wir können den Menschen helfen mit überschaubaren Mitteln, weil es jetzt nicht darum geht, irgendwie die Kindheit aufzuarbeiten, sondern es geht darum, aus einer Kultur der Scham rauszukommen und die eigene Würde und auch das eigene Recht auf Leben wiederzuentdecken.
Professor Jan Ilan Kisilan arbeitet hauptberuflich als Psychotherapeut in Baden-Württemberg und engagiert sich für die Psychotherapeutenausbildung vor Ort im Irak.
Wir können ja nicht alle nach Deutschland holen, also müssen wir dort Fachkräfte vor Ort ausbilden, die in der Lage sind, dort sie professionell zu behandeln. Sie sprechen die Sprache, sie kennen die Kultur der Menschen, sie brauchen aber dieses Know-how von der Psychiatrie und Psychotherapie.
Und deshalb haben Kisilan und andere im Jahr 2016 ein Institut an der Universität Dohuk gegründet. Unterstützung kommt auch von der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Caritas International. Seit 2017 werden dort Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ausgebildet. 3 Jahre dauert das.
Sie müssen aber während dieser 3 Jahre auch in den Flüchtlingscamps 1800 Stunden Praxis nachweisen, indem sie konkret mit den schwer traumatisierten Frauen und Kindern, aber auch Männern arbeiten. So lernen sie praktisch vom Anbeginn des Studiums von der Pike an, wie man richtig behandelt. Und danach sind sie nach diesen 3 Jahren sehr begehrt in ganz Irak, weil diese Form von Ausbildung es das erste Mal überhaupt gibt und wir bisher keine Psychotherapeuten haben.
Das Projekt ist auch interreligiös angelegt.
Die Themen Religion und Spiritualität sind ein fester Bestandteil in den verschiedenen Curricula. Sowohl unsere Dozierenden hier aus Europa, aber auch dort behandeln wir, wie interreligiöser Dialog entstehen kann. Wie kann es sein, dass ein Jeside einen muslimischen Patienten behandelt und umgekehrt? Das sind wichtige Themen, die wir in Supervision, Intervision und in der Ausbildung behandeln.
Immer wieder sehen Jesidinnen in den Camps keinen anderen Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen, berichtet Professor Kisilan. Vor ein paar Jahren waren es in einem Monat 13 junge Jesidinnen, die sich in den Camps suizidierten. Das sei ein großer Schock gewesen. Seit 2021 gibt es deshalb eine Art Telefonseelsorge in den Camps.
Die Plakate hängen überall, die Telefonate sind bekannt, auch Telefon ist umsonst. Also die Regierung macht da mit, weil sie sagt, wir haben diese Strukturen nicht und sind dankbar, dass wir ihn da unterstützen. Und so können Menschen anrufen in der Nacht, tagsüber, wenn sie irgendwelche Suizidgedanken haben, nicht sicher sind. Und so haben wir dann eine Struktur, in der wir erstmal dorthin gehen können oder per Telefon sie beruhigen können und darunter bringen oder in Notfällen sogar eine Ambulanz dann schicken, die sie dann ins Krankenhaus bringen.
Die irakischen Behörden unterstützen die deutschen und internationalen Bemühungen, sagt Kisilan.
In Bagdad sind Kollegen, die zu uns kommen in die Ausbildung, weil sie sagen, wir wollen von euch was lernen und nach Bagdad oder Mosul zu bringen. Insofern haben wir keine wirklichen großen Hindernisse von den Erfahren. Die Bürokratie an Universitäten unterscheidet sich nicht, ob es in Deutschland oder im Irak ist. Ja, aber die kann man überwinden.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Denken Sie daran, noch für die kommenden Tage bis einschließlich Sonntag wird im Rahmen der traditionellen 9-tägigen Trauerzeit für Papst Franziskus jeweils um 17 Uhr eine Messe gefeiert im Petersdom. Dieser stehen vor dem Konklave noch jeweils wechselnde Kardinäle vor und jeden Tag ist eine andere Gruppe speziell eingeladen, die dem Papst nahestand. Um 17 Uhr startet die Messe. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar. Im Anschluss finden Sie wie üblich Details zur Predigt und zur Feier bei uns auf vaticannews.de. Außerdem können Sie dort auch Informationen erhalten, wie man unseren täglichen kostenlosen Newsletter mit allen wichtigen Informationen erhalten kann und auch Informationen dazu, wie Sie bei unserem Freundeskreis ein Gedenkbild von Papst Franziskus bestellen können. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.